Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war, der da ist und der da bleibt. Amen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Liebe Gemeinde, der Predigttext des heutigen Sonntags beschäftigt sich mit der Frage nach guten Vorbildern. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, an wen sich genau der Verfasser des 1. Petrusbriefes hier richtet. Gemeint sind natürlich aus der Perspektive der Zeit, in der der Brief entstanden ist, die Gemeindeältesten, die sich um die ersten Christengemeinden kümmerten. Presbyter, auch genannt, von dem sich das heutige Wort Priester ableitet. Aber sollten die damaligen Gemeindeleitungen, also mit diesem Text sollten die damaligen Gemeindeleitungen, wenn man sie so nennen möchte, in die Kunst des guten Leitens einer Gemeinde eingeführt werden. Aber ja, was wäre ein guter Predigttext, den ich Ihnen hier von der Kanzel lese, wenn er nicht auch irgendwie was mit unserem Leben, mit unser aller Leben zu tun hätte? Und wenn man ihn nicht irgendwie auch in die heutige Zeit übertragen könnte? Um das zu tun, müssen wir uns sicherlich freimachen von den Anreden, die da stehen, von Ältesten und der Mitälteste. Setzen wir doch einfach mal Titel ein, die in unserem Leben vorkommen. Titel wie Pfarrerin oder Pfarrer, Eltern, Vater und Mutter, Lehrerinnen und Lehrer und einfach Menschen, die die Verantwortung von anderen Menschen und über andere Menschen übernommen haben. Und schon können wir ein bisschen mehr erahnen, welche Tragweite der Predigttext auch für uns heute noch hat. Schauen wir uns an, was genau hier beschrieben wird. Denn wenn ich versuche, diese Bibelstellen einmal ein wenig aufzudröseln, um sie besser zu verstehen, kann ich darin drei gute Ratschläge an diese Menschen des alltäglichen Lebens erkennen, die Verantwortung übernehmen. Ich sehe darin den ersten Rat. Petrus schreibt: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Bedeutet, nicht aus falsch verstandenem Pflichtgefühl heraus eine Aufgabe zu übernehmen, sondern freiwillig. Hören wir dazu die Geschichte von Ida. Ida ist 19 Jahre alt. Seit ihrer Konfirmation engagiert sie sich ehrenamtlich für die Gemeinde. Arbeitet mit Kindern im Kindergottesdienstteam, in der Konfirmandenarbeit und vertritt die Kirche, die Jugend im Kirchenvorstand. Ida brennt für die Jugendarbeit. Ihr ist es ein Herzensanliegen, dass Kirche für junge Leute attraktiv bleibt. Oft staunt ihr Pfarrer, wie Ida trotz anspruchsvollem Studium so viel Zeit für das Ehrenamt findet. Im Konfi-Unterricht gibt Ida selbst eine Antwort. Warum engagierst du dich für die Kirche? Kriegst du Geld dafür? Fragt sie einen Konfirmand. Nein, lacht Ida. Weißt du, ich bin so reich beschenkt worden als Konfi, dass ich das gerne weitergebe. Ich habe so tolle Erfahrungen in der Jugendarbeit gemacht, die ich einfach nicht missen möchte. Ich bin gerne ehrenamtlich tätig, um weiterzugeben, womit ich beschenkt wurde. Da engagiert sich jemand nicht aus Pflicht gezwungen, sondern freiwillig, voller Freude am Reich Gottes mitzubauen. Der zweite Ratschlag, den ich herauslese, sehe ich in diesem Vers. Weidet die Herde Gottes nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Übersetze ich mir den Begriff Herzensgrund, bedeutet das für mich in etwa so viel wie, ich tue etwas, weil ich es mit dem ganzen Herzen begreife und es mir eine Herzensangelegenheit ist. Nicht, weil mein Verstand dies auf den Prüfstand stellt oder in Frage stellt. Zu diesem zweiten Beispiel habe ich Ihnen eine Sequenz aus dem kleinen großen Prinzen mitgebracht. Es ist die Fortführung des bekannten Kinderbuches Der kleine Prinz. Der kleine Prinz wurde sozusagen erwachsen. Er reist nicht mehr auf einem Asteroiden auf fremde Planeten. Er ist jetzt in New York gelandet. Im Central Park weidet er nun 99 Schafe. Mit der Schwierigkeit, dass die 99 Schafe unsichtbar sind. 99 unsichtbare Schafe hüten. Wer könnte das besser als der mittlerweile groß gewordene kleine Prinz? Das fiktive Ich in diesem Buch freundet sich mit dem kleinen Prinzen an und fragt ihn, wie das geht, 99 unsichtbare Schafe zu hüten. Nimm einen Zettel, fordert der kleine Prinz den Ich-Erzähler auf, und schreib darauf den Namen von dem einen Schaf hier. Die Namen? Wie heißt es denn? Na, Schaf, antwortet der kleine Prinz. Der Ich-Erzähler schreibt also Schaf auf den Zettel. Es verändert sich etwas. Erst als er den Namen des Schafes aufgeschrieben hat, kann er es sehen, kann er das Schaf plötzlich sehen. Da verbindet sich für mich das erste Buch des kleinen Prinzen mit dem berühmten Spruch: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Schaf ist unsichtbar, bis ich es in mein Herz lasse und den Namen aufschreibe. Schaf. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Vieles übersieht der Verstand. Man sieht nur mit dem Herzen gut und sieht dann den ganzen Menschen. Und ja, ein dritter Ratschlag aus dem ersten Petrusbrief lese ich in: Weidet die Herde Gottes nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Ja, und hier zu diesem letzten Punkt. Da kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn ich kann Ihnen sagen, auch bei mir als zukünftige Hirtin einer Gemeinde, auch bei mir menschelt es. Ziemlich sogar. Wie könnte es auch anders sein? Aber liebe Gemeinde, nun mal Hand aufs Herz. Wer von uns kann schon behaupten, in vollem Maße und ohne Zweifel ein Vorbild zu sein, immer und überall über jeden Zweifel erhaben? Wir in unseren unterschiedlichen Funktionen und Vorbildern, Fortbildfunktionen und Verantwortlichkeiten, die wir so im Leben übernehmen. Bei uns allen menschelt es doch irgendwie. Und irgendwie ist das doch auch gut so, oder? Ist es nicht gut, dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, eine Lehrerin oder ein Lehrer, dass Vater und Mutter auch so ihre menschlichen Makel haben? Denn wie sonst könnten wir Verständnis füreinander aufbringen? Verständnis füreinander können wir dann aufbringen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und eingestehen, wie wenig perfekt auch wir sind. Und ich denke, der Verfasser des Petrusbriefes verlangt auch keinen Perfektionismus von uns. Im Gegenteil. Davon können wir uns, so denke ich, getrost freimachen. Ich denke, wir dürfen seine Botschaft so verstehen: Solange wir etwas aus vollem Herzen und nach bestem Wissen und Gewissen tun, können wir es eigentlich nur richtig machen. Gerade im authentischen und ungekünstelten Auftreten sind wir, die wir alle hin und wieder Hirten in unterschiedlichen Funktionen sind, getragen mit der Gewissheit, dass es da noch einen höheren, viel größeren Hirten gibt, als wir es selbst sind. Ein Hirten, der uns hält und trägt. In Jesus Christus finden wir diesen guten Hirten, der uns annimmt, so wie wir sind. Bei ihm können wir nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Dies ist die Botschaft des Evangeliums, die für uns alle gilt. Egal in welcher Funktion wir gerade unterwegs sind, egal wie sehr wir manchmal das Gefühl haben, wir können die Schafe nicht beieinander halten, der gute Hirte führt uns auf grüne Auen. Er weidet uns an frischem Wasser und lässt bei uns unser Leben lang. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.